Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
So, der 7.1.2025 und damit sind wir am Start mit dem ersten Segelreporter-Podcast. Nicht Wohnlich-Spezial, sondern alle anderen Themen, die es ja auch noch so gibt. Und dazu wie immer frisch am Start der Podcast.
Moin, hi. Ja, kann man sagen noch, frohes neues Jahr, haben wir zwar schon im anderen Podcast gesagt. Aber
stimmt, für alle Hörer, die den Podcast weglassen, frohes neues Jahr. Ich habe vorgestern Abend einen Anruf gekriegt. Er ist ja schon ein paar Mal aufgetaucht in diesem Podcast als Fan und treuer Hörer und sowieso treuer Segelreporter-Leser, Rate, der uns mal unterstützen wollte. Weißt du, von wem ich spreche, Carsten?
Aus Schleswig? Nee, so viele Unterstützer.
Segelmacher aus Schleswig.
Segelmacher, natürlich, Sven, meinst du?
Sven Kreier, Frog Sales, genau, der wird das jetzt auch wieder, wird sich da freuen.
Ja.
Der ist in Portugal seit 2 Wochen. Oder die sind mit dem Auto losgefahren, so Frankreich, Spanien, Portugal und pennen auch wie du in einem Bus.
Mhm.
Übrigens gleicher Bus. ja, genau. Gleiches Modell.
Mhm.
Und er meinte super mit dem Podcast, weil er hat jetzt vor Weihnachten so viel zu tun gehabt, er kann das jetzt nachholen und die schaffen immer so, ich weiß gar nicht, wie die das meinen, der hat gesagt, 300 Kilometer für eine Folge, das geht nicht. So schnell kann er nicht fahren. Vielleicht mal 130 Kilometer, oder ich habe mich vertan. Aber er sagt immer, wenn Sie von Ort zu Ort fahren, hören Sie wieder einen Podcast.
Ja, so habe ich auch den Weg nach Barcelona irgendwie geschafft und die ganzen Touren dadurch. Aber das ist wirklich, ich habe mich ja immer gewundert, mein Gott, wer hört denn Podcasts?
Also,
aber das hat tatsächlich viel mit Autofahren oder mit auf dem Weg zur Arbeit zu tun. Naja, oder man muss wirklich so ein bisschen, oder zum Einschlafen, oder sind andere Zeiten, als wenn man sonst irgendwie hier schriftlichen Sachen konsumiert.
Also ich höre sie auf der Hunderunde oft, wenn ich mit dem Hund gehe, habe ich immer Kopfhörer drin.
Mhm.
Und da höre ich auch, also jetzt nicht unsere, ne?
Ja, wollte ich gerade sagen. Den habe ich mir übrigens immer noch nicht angehört. Einmal hat mich Mikro gezogen.
Der ist gut, der ist super.
In Frankreich.
Der ist echt gut.
Aber ich habe Angst gehabt, dass ich dann aufhöre oder so. Oder ich habe mir die Ohren zugehalten. Aber naja, er sagte, nee, kannst du gut machen, kannst du hören. Alles, naja. Okay.
Und dann habe ich auch schon wieder markiert, für nächste Woche sitze ich am Freitag im Zug von der Düsseldorf.
Mhm.
Denn da fängt ja die Boot an, denn wir haben ja ein neues Segeljahr. Die Boot ist immer ein Zeichen dafür, dass es bald wieder losgeht.
Bei mir auch, ja.
Und wir sind ja beide da, du bist auch da, ne? Wann kommst du, auf Freitag schon oder wann kommst du an?
Ja, nee, ich überlege noch wann und wo und wie genau. Zeitlich zusammenfällt ja auch die Ankunft von Boris in Les Halles oder wo, beziehungsweise ist inzwischen, glaube ich, die rechnen jetzt auf den 24. Heute habe ich auch was vom 22. Das wäre das zweite Bootwochenende.
Ja.
Und ich habe schon überlegt, ob wir tatsächlich nochmal irgendwie hinfahren hätte, aber glaube nicht, aber dass das irgendwie passt, aber nee, ich werde in die Woche irgendwie, das hängt ja auch mal mit Terminen zusammen, die man da hat, aber für mich ist es ja immer ein Heimspiel, ich habe meinen Bruder vor Ort und dann kann ich pennen und dann kann ich das planen, je nachdem, wie es Sinn macht und parallel dann arbeiten, insofern ist das immer nett. Aber wie du schon sagst, das ist so ein, auch psychologisch immer so, oh, die Saison geht los, weil wir haben ja, klar, Nähe Duisburg war ich nun vor Ort und wir haben wirklich als Kinder schon auf diesem Windbecken, so haben sie immer irgendwelche, ich glaube, Statisten gesucht, die dann da hin und her segelten auf dem Opti und da sind wir schon mit dem Opti gesegelt.
Das war damals schon, als Kind.
Als ich als Kind mit Windmaschinen auf diesem Becken und ich weiß, wir haben, oh, es gab auch mal so eine
Messe noch schwarz-weiß, die Windmaschinen aus Holz, der Zeit, ne? Genau.
Ja, genau. Und es gab mal so eine Ausschreibung für ein jüngsten Boot, das wurde wirklich auf der Messe gemacht und haben alle Kinder irgendwie versucht oder sind eingeladen worden, da eben zu segeln auf diesen verschiedensten Konstruktionen. Das war eigentlich total witzig. Und im Endeffekt ist, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, dieser Teenie dabei rausgekommen. Also das wird ja heute irgendwie noch gesehen als jüngsten Boot neben dem Opti. Also hoffentlich liege ich jetzt gerade nicht falsch. Aber eins, das war auf jeden Fall auch mit dabei. Und naja, war immer eine total spannende Zeit und aufregend. Und dann wurden schon Termine zu Hause am Küchentisch, Termine gemacht zu der Zeit, wo wie die Saison beginnt und welches Wochenende segeln wir und wo. Aber das ist eben ganz nahe, immer jeden Tag zur Messe in Düsseldorf zu fahren. Also das habe ich doll abgespeichert, ja.
Ich freue mich jetzt auch. Ich weiß aber immer, dass wenn ich zurückkomme, ich habe gerade vor ein paar Tagen die Kolumne darüber geschrieben, wenn man von der Boot zurückkommt, dann immer so, dann ist der Monat Januar fast vorbei, dann sind es noch anderthalb Monate bis Frühlingsanfang und dann fängt immer der an, scheiße, ich muss noch so viel am Boot machen.
Stimmt.
Habe ich jetzt auch, ich habe so einen Viertelkram, ich muss bei mir den, ich habe ja einen hölzernen Mast an Gisela, an dem alten 70 Jahre alten Jollenkreuzer, 20er und ein hölzernes Vorstag und das, da sind die Beschichtungen beide runter und das Vorstag, das ist auch richtig, also da muss ich richtig was machen, da muss ich irgendwie mal gucken, ob ich die Nuter irgendwie neu ausfräse oder sowas.
Und das ist ja wild an.
Ja, das mache ich nicht, das macht hier, zum Glück bin ich ja hier bei Ihlensee, bei Kai-Uwe, als der Top-Bootsbauer ist und der kann mir da mit Sicherheit helfen. Das muss ich machen und jetzt fahre ich Montag schon mal das erste Mal hin, um mein Gewissen zu beruhigen und schraube alle Beschläge vom Mast ab und nummeriere die durch, dass ich weiß, wo die wieder hingehören, nicht, dass ich die Saarlinge hinterher im Cockpit habe oder sowas.
Saarling ist ein schönes Thema.
Ja, haben wir schon. Du hast ja keine, ist ja das Gute.
Genau. Ich vergesse ja manchmal, die anzubauen. Oder du hast mich mal erwischt dabei, dummerweise, ja, als Nachbarliga. Bei der Variante, ja.
Dass du ohne Saarling unterwegs warst und gar nicht wusstest, dass du hier hast.
Nein.
Ich empfehle dir ein gutes Buch für sowas. Segeln für Dummies, da sind auch Saarlinge erklärt.
Ja, das ist übrigens, das habe ich mir auch aufgeschrieben für die Messe, weil wir auch ja unsere Variante nochmal flott machen wollen. Also Sohnemann hat wieder über die Weihnachtstage, das ist jedes Mal die Frage, geben wir dieses Schiff nicht endlich weg, weil es ja nur ein uralt und schöne orange Variante, aber nein, er möchte das gerne noch haben und sich ausruhen. Meine Frau sagt immer, nein, da kommt Wasser rein und doof.
Ja, ist ja auch ein Boot, ne? Da kommt dann Wasser rein.
Ja, eben, aber eben von unten. Oder ich sage immer, nein, das ist so wenig, das ist gar nicht, kann man vernachlässigen. Und so ein Mann sagt, nee, dieses Jahr will er auf jeden Fall, hätte jetzt einen Kumpel, und mit dem er das irgendwie machen will. Und da hängt er daran zuletzt, weil irgendwie der Außenborder ist kaputt, der muss irgendwo hin. Und ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt, den nochmal flott zu machen. Aber eben, zweite Thema ist im Grunde Saarlinge. Und ich habe so eine Idee, unten irgendwo im Keller liegen noch von meinem alten FD irgendwie wunderschöne Saarlinge rum. Ich habe sie aber noch nicht gefunden, weil das sind ja bei der Variante nur so komische Alu-Stangen. Und beim letzten Mal, also einmal habe ich sie vergessen, da hast du mich erwischt, das ist aber auch schon 20 Jahre her gefühlt. Und beim letzten Mal zu Pfingsten letztes Jahr, da ist eine beim Maststellen irgendwie gebrochen, weil die irgendwie so, dieses Alu ist schon irgendwie ein bisschen fahrlässig kaputt. Aber das steht jetzt auf der Liste und vielleicht lasse ich mich auf der Messe auch inspirieren. Und wenn ich die im Keller nicht finde, die FD-Saarlinge, und wenn sie nicht passen, aber ja, muss man mal abarbeiten.
Ich glaube, du kriegst solche Teile für Varianta, was ist das, 65, ne?
Die Varianta, ja.
Ja, da kriegst du alles. Also garantiert. Ich glaube, das Boot ist, glaube ich, 4.500 Mal.
Ja, stimmt.
Ne? Und wenn ich fragen war, schöne Grüße, der hört auch immer zu, Kalle Dehler.
Ja, genau, der hat die bestimmt alle auf Lager.
Ganz viele noch. Kalle, ich komme mal vorbei bei dir in Flensburg. Guck mal.
Das ist auch nur so eine ganz doofe Alu-Stange, wo am Ende, wo das...
Jetzt hat Kalle abgeschaltet, wo du sagst, ja, doofe Alu-Stange.
Ja. Ich glaube, oder ich hoffe nicht, dass er das Ding irgendwie erfunden hat. Das kann man wahrscheinlich schöner machen heutzutage. Aber ist ja auch schon länger her, und das Schöne an dem Projekt damals war Janta, deshalb Volksboot. Es war einfach sehr, sehr günstig und hat ja eigentlich, wahrscheinlich viele wären nicht zum Segeln gekommen oder würden auch jetzt nicht segeln, wenn es nicht so günstige Optionen wie damals gab. Und ich erzähle immer Leuten, die so, oh, Segeln ist doch so der, sag ich mal, abgehobene Reichensport. Also es kann es natürlich sein, aber das muss es eben nicht sein. Ne? Und das gibt es ganz viele Gründe. Haben wir ja auch schon länger öfter drüber gesprochen, über das Thema.
Ja, dieses Reichensport, das ist ja mein Spezialthema. Also, weil wenn man mal die Realität beguckt in den Häfen, das ist, also die große, große Masse ist, glaube ich, wie Autos. Wenn man das mit Auto vielleicht die große Masse fährt, fährt irgendwie Polos, alte 190er Mercedes und sowas, die große Masse wirklich. Also klar kostet so ein Ding auch Geld und so ein 40 Fuß Dufour 20 Jahre kostet auch Geld. Aber das sind nicht alles irgendwie die Reichen und Schönen, die sich in den Häfen rumtreiben. Im Gegenteil, spätestens wenn du in so Häfen bist, wo dann die Leute immer alleine segeln und dann spricht dann keiner mehr, die haben löcherige T-Shirts und so, immer mein Lieblingsthema. Aber es wird halt, seit Jahren schon drüber tot, in der Reklame wird es halt immer so verkauft. Also so als, ne, also wenn du ein Boot für 150.000 kaufst, wird ein Gefühl vermittelt, als ob du 1,5 Millionen ausgegeben hast. Klar, so wird's. Und so kommt es natürlich dann bei den anderen Leuten auch an. Das ist bei mir auch, wenn ich, also manchmal schäme ich mich richtig. Also was heißt nicht schämen, aber so, so, ich war jetzt gerade in der Kita, was macht denn ihr, hat der Erzieher quasi, wo geht's denn im Sommerurlaub hin? Und soll ich
natürlich.
Haben Boot an der Stelle und fahren damit rum und dann sage ich immer dazu, ganz altes, kleines Boot. Weil ich dann das immer, ich habe immer den Eindruck so. Ja, oder ich weiß, der ist auch schon ein paar Mal gefallen, hier mein bester Freund Jochen, mit dem ich ja früher die ETAP zusammen hatte und der mich auch zum Segeln gebracht hat. Und als er mir mal abends bei einem Essen, da habe ich den über einen Job kennengelernt, hat er mir erzählt, dass er ein Segelboot hat, ein kleines. Und ich meine, 28 Fuß ist klein, war damals aber noch nicht so klein. Und du bist ja richtig groß. Ich dachte, es wäre so, und hat er mir ein Foto gesagt. Ja, sagt er, ich sag mal Segelboot, weil Segeljacht ist es ja eigentlich schon. Aber das mag ich nicht. Das sage ich, habe eine Yacht. Da bist du gleich, wenn du sagst, ich habe eine Segeljacht, dann bist du gleich so bei Leuten so weg.
Ja, ist voll Kopfkino, ne? Da gehst du, denkst du, oh, was ist das denn für ein Typ? Aber das habe ich auch schon oft erlebt. Aber es geht mir definitiv genauso. Man sagt dann immer, ja, Segel. Oder man denkt ständig, man muss sich irgendwie erklären und ist nicht so, wie du denkst, oder keine Ahnung. Aber das ist, finde ich witzig, ja.
Ja, auch wenn du, wenn du mal so die Preise guckst bei so Börsen oder sowas, die meisten Boote. Ich habe ja, als wir hier hochgezogen sind, habe ich erst überlegt, ob ich Gisela nicht verkaufe. Dann habe ich sie annonciert. Ich bin immer so Schnellschuss. Und dann hat sich jemand gemeldet, der wollte die auch haben für relativ viel Geld. Dann habe ich ihm abgesagt, weil ich dachte, ich will die doch nicht verkaufen. Weil ich habe abends irgendwie mit Anja gesessen und gesagt, du, dieses Gebrassel, ich habe keinen Trailer, wie kriege ich das Boot da hoch? Und dann ist es auch nicht so richtig geil für die Ostsee. Also für die Schlei super jetzt, das machen wir dieses Jahr auch, aber für die Ostsee nicht. Und dann hat Anja gesagt, ja, aber dann brauchen wir ein neues Boot. Und sage ich, guck mal hier, habe ich eine Bootsbörse aufgemacht. Boot24, unser Vendée-Partner. ernsthaft, da habe ich gesagt, Anja, für die Kohle kann ich mir zwei Boote kaufen. Und zwar, also habe ich 30 zur Auswahl da oben an der Küste. Ich meine, die kostet ja, wenn du so um die 25, 26, 24 Fuß suchst, da kriegst du ja anständige Boote für kleines Geld. Da kriegst du kaum einen Gebrauchtwagen für heute, der genauso gut fährt. Also von daher.
Wobei, das ist definitiv richtig. Wir spielen ja durchaus mit dem Gedanken. Also ich habe jetzt immer, wie gesagt, unsere Diskussion ist dann immer, eine Frau möchte dann auch aus eben genannten Gründen das abgerockte alte Schiff eigentlich nicht mehr haben. Oder sie sagt, oh, dann lass uns das mal ordentlich wieder fertig machen oder so. Und dann sage ich, oh, das lohnt sich nicht, weil ich auch, das ist mir jetzt schon, da habe ich, glaube ich, nicht mehr viel Lust irgendwie damit. Das ist mir dann schon zu klein. Und dann denke ich, okay, so, was du gerade sagst, ist so ein 28, 30, 32 Fuß, da gibt es ja echt schöne Boote für kleines Geld. Das wäre tatsächlich so das Projekt, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was man sich nochmal irgendwie so besorgt. Aber ich habe immer jetzt das Thema, und das hat sich, glaube ich, nicht verändert. Ich habe auch noch nicht die Recherche weitergeführt nach Liegeplätzen. Wirklich in der Nähe, und Kiel wäre natürlich irgendwie cool, aber das ist, also das letzte Mal, ich da angefangen habe, das war uferlos, also echt schwierig. Mal gucken, also das ist dann eher jetzt so ein Zeitthema oder so eine Barriere, wo ich sage, okay, verstehe mal das Projekt nochmal, abgesehen davon jetzt auch nicht so viel Zeit befürchtet zu haben, das Boot ausreichend zu nutzen zu können. Aber das, wie du schon sagst, also die Preise der Boote, der Yachten in dem Sinne, die in Frage kommen, das ist ja definitiv runtergegangen. Also das finde ich schon, kann man vielleicht mal nutzen.
Ja, aber Liegeplätze hast du recht. Es gibt allerdings einen Tipp, so habe ich auch mal drüber geschrieben. Die Leute fragen dann bei den Großen, weißt du, so, wenn du jetzt in Kiel bist, fragst du dann irgendwie, keine Ahnung, Kieler Yachtclub oder ne, so, oder dann fragen sie die großen Stadthäfen an und so, und da ist natürlich nichts.
Ja.
Ich würde immer so abseits der Hotspots gucken und so bei kleinen Vereinshäfen mal fragen, da ist oft noch was frei. Ich habe zum Beispiel, das wäre Ende des Jahres, in der Trave, ja, wir finden niemanden für den Liegeplatz, für ein großes Boot sogar, weil er auch nie einer geguckt hat. Ja, natürlich kriegst du in den, weiß nicht, Marsholm und sowas, diese großen Häfen, da wollen sie alle hin und das ist natürlich auch schwierig. Ansonsten Ostsee, Dänemark, da kriegst du meist noch was. Also.
Ja, vermutlich, ne? Das ist dann so eine Sache, dann wird's man dann hinfahren, klar. Aber wir hatten jetzt schon so ein bisschen überlegt, Kiel und Umgehung. Und du hast völlig recht, das war ja auch der letzte Stand, da gibt's ja kleine Vereinshäfen, aber da haben wir auch schon mal angemorst oder eine Mail geschickt und dann das ist eben manchmal, dann ist der Zuständige nicht da, dann versandet das. Also das ist nicht immer nur eine Frage der Kapazität, sondern auch der Professionalität, wie dann ja dieses Thema offenbar dann auch behandelt wird. Es ist eben nicht eine Plattform, wo dann eben alles vertickert wird, sondern ich glaube, es ist einfach viel Recherche und das ja muss einfach mal angehen, das Thema. Aber daran hängt tatsächlich jetzt so ein bisschen. Ich glaube auch, dass die Enge ist, wo man eigentlich durch muss.
Also wenn du einen Liegeplatz hast, dann kaufst du dir ein Boot.
So würde ich sagen.
Dann,
ich glaube, das ist strategisch richtig. Vielleicht gibt es auch beides zusammen.
Guck schon mal nach Booten. Ich besorge den Liegeplatz.
Ja. Ey, das ist nicht schlecht.
Wie groß muss der Liegeplatz sein?
Naja, für so ein Boot, wie gesagt, angepeilt 28, 30 Fuß.
Okay, sowas, ja, also in gut. Dem Ding.
Das kann gut. Ja nicht dramatisch sein, ne? Ja, nee,
da bist du
hast du ja aufgeschrieben, oder? Hast
Tiefgang,
bist du jetzt,
Tiefgang,
du bist willst, du Makler?
Ich bin Makler. Nein, also bitte sonst nicht melden. Ich mache das jetzt im
Podcast. So schnell geht das.
Aber der Tipp ist wirklich gut. Also guckt, kann ich nur empfehlen. Jetzt mache ich ein bisschen Werbung für die ADAC-Datenbank. Da kann man unter Häfen gucken. Da sind auch meistens die Nummern drin. Also sind wirklich fast jeder Hafen ist da eingepflegt auf der Karte und dann würde ich die Kleinen raussuchen und da anrufen oder eine Mail schicken. Da
aber irgendwas ich, gibt's weiß immer. Ich weiß zum Beispiel von Kiel, soweit war ich, bin schon mal gekommen, dass man in Kiel bei Sporthafen GmbH generell anfragt und da sich dann auch wohl einige Plätze von den Vereinshäfen sammeln, das also zentral irgendwie vergeben
wird. Das mag sein, das weiß ich nicht, wie das in
Kiel ist. Ja. Und das, hey, du bist doch Kieler, du bist doch ein alteingesessener Kieler.
Ja, aber mein Boot liegt auf der Schlei.
Seit einem halben Jahr, ne?
Ja, seit einem halben Jahr. Ja, aber gut. Das Boot liegt auf der Schlei. Und mit Gisela ist kein Problem. Da habe ich vermutlich einen festen Liegeplatz. Aber auch wenn nicht, habe ich gefragt. Ich habe ja keinen Tiefgang. Das heißt, ich kann ja Schwerte holen. Und da sagt jeder, ja gut, da kannst du irgendwie in die Ecke dich legen. Ist egal. Und also ich freue mich, wir machen ja. Wir können ja mal über unsere Segelpläne sprechen. Wir machen dieses Jahr echt einen Sommerurlaub mit Kind und Hund endlich mal.
Cool.
Auf der Schlei, mal gucken, ob wir die Schlei verlassen. Das hängt vom Wetter ab. Also das Boot ist jetzt nicht so ostseetauglich. Das ist so eine ganz lange, die ist, glaub, wie lang ist Gisela? 8,23 Meter oder 8,33 Meter sogar. Und 2 Meter, ja, die ist unter 2,30 Meter breit. Also die ist wirklich ganz lang und ganz schmal. Und das ist jetzt wirklich was kann man mal umkippen. Und deshalb.
Ich würde sagen, mit Ballastschwertern, ne? Oder normale Schwerter?
Das ist ein Stahlboot. Es hat einen relativ tiefen Schwerpunkt, weil dafür ist die sehr schwer, die wiegt irgendwie
weil du immer unten drin sitzt.
Weil ich unten drin sitze, natürlich. Und
und die Bierkästen und die
Weinfässer sind das mittlerweile.
Das Spielzeug, genau.
Genau, das Spielzeug, die Playmobil Ritterburg liegt unten. Nee, aber das Boot wiegt 1,8 Tonnen, das denkt man gar nicht.
Krass.
Springt aber bei 2 Knoten Wind an, das ist echt total geil. Aber die kann halt, also man kann sich halt kentern. Also es geht jetzt nicht wahnsinnig schnell, aber es geht halt. Und das heißt, da habe ich halt keinen Bock mit Familie, mit vierjährige Kind. Der kann noch nicht schwimmen, der kann so ein bisschen paddeln, aber schwimmen kann er noch nicht. Es gibt auch keine Schwimmkurse, irgendwie ganz schwierig. Er hat halt immer eine Weste an, aber gut. Und deshalb ist die Schlei perfekt. Und die Schlei, ich freue mich da wahnsinnig, ich kenne die ja. Ich habe sogar ein Buch über die Schlei geschrieben, ein Segelbuch. Aber du kannst ja mit diesem Boot, das ist ja das Geile, du kannst ja einfach mal beachen. Du kannst nicht, musst nicht im Noor ankern, sondern du kannst sagen, guck mal, das ist ein geiler Strand, da fahre ich jetzt drauf. Und dann nehme ich eine Leine, binde die um den Baum und dann penne ich da die Nacht auf dem Strand.
Das ist übrigens immer mal mein Traumurlaub, haben wir nie geschafft, so was mit Jonnenkreuz, aber du kommst doch gerade daher und da dachte ich tatsächlich, ja nee, ist ja nicht das Reh, aber so Mecklenburger Seenplatte und sowas, ne? Ich glaube da mit dem Jonnenkreuzer irgendwie
durch. Nö, Brandenburg auch, das war super.
Brandenburg auch, genau.
Also siehst du. Gebeacht habe ich mit Gisela leider nicht, mit Torte damals sind wir, also so fast, da fährst du halt fast auf den Strand, ist ja zu nervig, weil der war so breiter Kahn. Den wir da reinzuschieben, aber das, ich meine, im Prinzip brauchst du keinen Anker, fährst irgendwie so nah an die Insel ran, musst halt irgendwie gucken, okay, es gibt ja auf den, weiß nicht, das ist mal unser Liebling gewesen, die Kanincheninsel auf dem Breitlingsee. Ja, ist wirklich geil, unbewohnte Insel, bis auf einen Waschbär, der da wohnt und auch oft mal an Bord kommt. Bei uns zum Glück nicht, aber hat mir einen Freund, dem ich auch ein Boot besorgt habe, sein erstes Boot, dann ist der, habe ich gesagt, muss man auf der Kanincheninsel pennen. Der hat wirklich gebeacht. Und dann sagt er, war total aufgeregt, hat nachts in seinem Boot gelegen. Und auf einmal hört er auf dem, wirklich, der hört auf dem Deck so tap, tap, tap. Und denkt so, oh, was ist das denn? Und dann sieht er an der Persenning eine Hand, die Persenning beiseite nimmt und zwei schreien, nämlich er und der Waschbär. Der Waschbär wollte mal gucken, was da in dem Boot drin ist. Ja, aber da kann auch, dass der hat auch so ein Boot. Also da macht mit Kiel, macht in diesen Regionen überhaupt keinen Sinn. Da gibt's auch, aber macht keinen. Aber wie gesagt, wir freuen uns auf die Schlei und das Boot wird fertig gemacht und unser Sohn hat da sein eigenes Zimmer vorne, nimmt immer das Vorschiff, sein Zimmer, das ist auch schon dekoriert. Und ich freue mich, weil letztes Jahr bin ich echt nicht eine Seemeile gesegelt, habe ich ja schon gesagt. Durch den Umzug und klar, mangels Boot und mangels Bootsmotor. Motor habe ich jetzt, habe ich mir gekauft jetzt. Ich habe jetzt einen Benziner mit Ferngas und Fernzündung und sowas. Also echt, ich wollte zwar eigentlich Elektro haben, aber das ist mir jetzt, ich habe keinen Bock, dass sie mir nochmal einen Motor für so viel Geld klauen.
Ja, das stimmt, das hast du ja auch schon. Der Elektromotor, ne, der ist weg. Ne? Aber das wäre tatsächlich genau, da musst du mir auch nochmal Hilfe geben, weil ich glaube, das ist das Thema bei der Variante, wie gesagt, dieser Außenborder. Der ist aber auch ein fetter 10 PS Motor dran, der ist eh viel zu schwer
für den. Ja, und die kriegst du nachgeschmissen, 5 PS
irgendwie. Eben. Das, was kostet sowas?
Ach, weiß ich nicht. Sag Bescheid, irgendwie, weiß nicht, 500, 600 Euro hast du einen Motor.
Fällt ja dann auch schon mal vom Lastwagen genauso, ne?
Nein, die kannst du gebraucht bei eBay kaufen. Also
ist so, ne?
Ja.
Ja, das ist, ich glaube auch. Also so weit waren wir da auch schon.
Die kosten auch neu nicht so die Welt. Die kriegst du, ich habe ein 8 PS genommen für die Karre mit Ferngas und
Was ist denn Ferngas? Das
habe ich noch nie gehört. Ich habe einen Hebel.
Fernwärme ist das sowas, ne?
Genau. Nee, das ist bei dem Gisela so lang und das praktisch das Achterschiff hinten, das Achterdeck ist so lang. Ja. Und der Motor hängt tief. Wenn du dann einparkst und ein bisschen ans Gas willst, dann musst du dich immer so nach ganz hinten rüber beugen und das nervt. Aus dem Alter bin ich raus. Yeah. Deshalb habe ich Ferngas, also ich habe keine Pinnensteuerung und ich habe so ein Kabel da nach innen und ich habe so einen richtigen Motorhebel.
Ach so, Ferngas heißt dann entfernt, also nicht in dem Motor selber, sondern irgendwo mit einem Tank auf dem Boot.
Tank ist egal, nein, das ist Gas nicht. Du gibst doch Gas, das kennst du, ne?
Ja, Gas.
An der Pinne drehst du, bei dir drehst du.
Ja.
Ja, ich habe einen Ferngashebel, das nennt man so. Also kannst du, Segel für Dummies, steht das echt drin? Und
da ist Motoren für Dummies.
Genau. Und ich baue mir im Cockpit, habe ich einen Hebel. Und damit kann ich den Motor Gas geben und Gas wegnehmen. Also beschleunigen und Fahrt reduzieren.
Du hast einen Gasantrieb und dann kannst du auch mal so mit Körpergasen kann man das dann auch mal befeuern. Das wäre dann auch ganz praktisch.
So, jetzt bist du fertig? Wir sind jetzt nämlich alleine auch hier in dem.
Ich stelle mir das gerade vor. Okay, aber jetzt habe ich es verstanden. Ferngas. Ja, okay. Dann muss man nicht irgendwie hinten an dem Ding direkt drehen, ne? Weil es auch so, weil es so lang ist. Aber wobei, ich finde das ja eigentlich ganz cool bei diesen Außenbordern für Hafenmanöver, wenn du das Ding auch mal querstellen kannst, hin und wirklich auf dem Teller drehen kannst. Das hat ja auch manchmal seine Vorteile, aber andererseits bist du da immer am Rumfummeln. Oder?
Ja, das ist, ja, das kann man auch mal, der ist nicht komplett festgestellt, den schraube ich so, dass ich ihn noch bewegen könnte, aber ich kann auch eine Pinne dran bauen, da ist auch eine Pinne dabei sogar. Ich habe den neu gekauft, also ich weiß nicht, der größte chinesische Hersteller, jetzt bin ich wahrscheinlich einen drüber von Außenbordern. Riesenmodernes Werk, Parsun heißen die, also jetzt mache ich Werbung für die, aber ich habe dafür 2.300 Euro bezahlt.
Ja, okay.
Mit Tank und 8 PS und Ferngas und allem, also das das habe ich gedacht, das machst du jetzt mal, sonst weil, so, weil
ne, es macht
ja
Sinn.
Ja, ich hatte auch schon Mariner und ich hatte irgendwie die längste Zeit hatte ich irgendwie immer Torpedos hinten dran hängen. Aber den Motor, da werde ich jetzt Folgendes machen, das habe ich schon mal erzählt, dass ich hole mir zwei Sprühdosen und sprühe den einfach von oben bis unten bunt ein. Dann klaut den nämlich keiner mehr. Und das machst du mit einem 2.500 Euro zum Billo-Motor machst du das. Ja. Mit einem, weiß nicht, 12.000 Euro Elektrosystem machst du das nicht. So, und jetzt fahre ich halt erstmal wieder Benziner und gucke mir das an. Ich kann aber umbauen, das ist auch toll, wenn du deinen Motor, du kannst deinen Motor auch behalten. Das ist auch da in der Werft, wo ich liege. Der macht ja dieses kleine Holzboot Ilensee.
Ja.
Habe ich ja schon mal von erzählt. Und der hat jetzt einen Elektroantrieb. Das ist, der war auf der, wer auf der Messe in Berlin war, konnte sich das angucken. Und zwar aufbauend auf einen alten Außenborder. Der hat einen alten Außenborder, so ein, weiß nicht, 90 PS Mercury. Und der Motor war kaputt. Und dann ist das ein Typ, der eigentlich Autos elektrifiziert. Der macht auch so, weiß nicht, Porsche 911 aus den 70ern und VW Käfer und wirklich Trecker. Der hat schon alles elektrifiziert. Den kannst du auch bei YouTube, kannst du den angucken. Und der hat so einen kleinen, so eine kleine grüne Motoreinheit, die du einfach da, wo früher der Motor von dem Mercury war, einfach auf diese Welle steckst. Also das dauert echt nicht lang. Und dann hängst du ein Kabel dran, eine Batterie und dann hast du einen Elektromotor. Und das, ich bin mal gespannt. Wir fahren das Ding im Mai oder im April irgendwann Probe, wenn die Rapsfelder blühen und machen Fotos. Aber du kannst deinen, also hier, da ist jetzt auch irgendwann mal drin, dass du deinen bestehenden Außenborder, wenn der kaputt ist, sagst du, gut, ich lasse alles so, aber ich baue den jetzt um als Elektromotor. Das geht.
Perfekt.
Das funktioniert. Ja. Ist echt, ich muss mal die Website neu machen irgendwann im März, April, sage ich mal Bescheid, dann kann man sich das angucken, das steht dann auf der Seite, das ist echt cool, weil der hat lange recherchiert und hat dann diesen, das Ding ist, kann ich jetzt ruhig erzählen, der hat halt dieses Boot entwickelt und das erste Boot war geplant mit einem Außenborder, mit einem normalen Benziner und dann haben sie in dem Entwicklungsprozess, wo sie ein Proto gemacht hatten und den auch schon gefräst hatten, die Innenteile, haben sie entschieden, dass sie gar keinen Benziner mehr machen, sondern nur noch Elektromotoren. So, jetzt war es das Ding, dass die Karre war halt schon gefräst und gezeichnet. Das heißt, du kriegst ja nicht einfach mal so einen Elektro-Einbaumotor da rein. Da ist natürlich ein Einbaumotor hinten dran oder innen drin. Und dann hat er recherchiert und hat das rausgefunden. Er hat gesagt, wie geil ist das denn? Und der hat auch schon einen Kunden, der so ein altes, weiß ich, aus den 60ern oder 50ern, so ein altes Holzboot, also ein wunderschönes Holzmotorboot. Und der hat auch gesagt, ich will das jetzt, ich muss das eh refitten. Und der sagt, bau den Motor mal in Elektro um. Das geht mit dem bestehenden Außenborder. Fand ich, ist auf jeden Fall mal eine Option, weil es kommt ja immer mehr auch Verbote und sowas, ne, dass Elektroboote, weil im Bodensee ist irgendwann elektrisch. In Amsterdam ist jetzt schon elektrisch, da darfst du gar nicht mehr rein mit dem Verbrenner in die Kanäle. Und ich weiß sogar, die Stadt Greifswald arbeitet an, ich habe selber letztes Jahr über ein Dreivierteljahr als Fachbeiratsmitglied eine Initiative begleitet, so als der, du wirst jetzt lachen, als Experte.
Nein, ich lache überhaupt nicht.
Für Elektromobilität wir in Brandenburg zwischen Potsdam und Havelberg. Da war ich mit drin und so. Das wird alles kommen und irgendwann.
Und danach musstest du dann aber umziehen, ne?
Dann musste ich umziehen.
Nach Kiel.
Ja, das ist da, Elektromobilität ist da noch ein ganz schwieriges Thema, muss man sagen, teilweise. Ja. Das erste, was ich, als ich mein Elektroauto abholte, das erste, was ich in der Ampel hatte, war ein Stinkefinger von einer Frau in meinem Alter, die mir einfach einen Stinkefinger wegen meinem E-Kennzeichen gezeigt hat. Ich dachte, was hast du denn? Lass mich doch. Nicht. So, jetzt habe ich über mich gequatscht, aber erzähl mal, du hast ja, Fahrtensegeln ist bei dir nicht, oder, aber du wirst ja dieses Jahr, du greifst an, ne, Regatta.
Ja, also Fahrtensegeln ist schon, also wie gesagt, das sind ja auch die Pläne, also meine Frau triezt mich schon und das im Weihnachten und Feiertagen sind ja immer genau das Pläne machen und natürlich müssen wir eben, nachdem ich letztes Jahr war nur ein bisschen sehr besonders, auch mit Segelreport und wie gesagt 3,5 Monate da Barcelona und Vendée und weiß nicht was alles, deshalb müssen wir und wollen wir, eigentlich haben wir jedes Jahr immer irgendeinen Cruising-Urlaub gemacht, meistens ja im Schiff geliehen, geschartert oder von Freunden oder eben auch schon mal mit der J70 und Variante hatte ich auch schon mal erzählt. Nein, aber jetzt planen wir irgendwie was. Also ich müssen Urlaub checken und haben schon über, also auch das werde ich auf der Messe jetzt irgendwie mal recherchieren, was für eine Idee ist, irgendwie Ostsee, also 2-3 Wochen, das ist schon.
Du willst dann chartern oder was willst du machen?
Ja, genau. Oder wir haben öfter mal irgendwie die Möglichkeit, weiß ich nicht, vom Freunden oder was dann quasi zu chartern, dass man es irgendwie nicht offiziell macht. Das muss man immer überlegen, aber manchmal gibt es auch so, was wir früher öfter gemacht haben, Leute, also so One-Way-Turns, die dann irgendwie nach Norwegen hoch wollen und dann haben wir uns da so ein bisschen eingeklagt. Also eher so ein bisschen so auf Zuruf. Das Problem ist nur, dass ich meistens immer echt spät bin. Aber vielleicht kriegen wir das auch mal wieder hin.
Also nach dem August kannst du, sage ich dir jetzt, unterzeugen, könnt ihr gerne mit Gisela losfahren. Kein Problem.
Nach dem August, siehst du?
Nach dem August, ja.
Habe ich das doch schon geklärt.
Ja, kannst Gisela gerne haben.
Ja, müssen wir mal gucken. Also solche.
Hast du vorne ein Kinderzimmer für dich mit Spielzeug, da ist alles drin, der Bagger ist da und so, ist alles super.
Also Schlei ist gut. Ich meine, das letzte Mal sind wir auch von der Schlei los. Ich wollte immer noch den Artikel mal schreiben auf Segelreporter, weil das war eigentlich war das ja genial. Aber das war so nach Corona, wo wir dann eben auch spät was hatten. Dann sind wir ja eben, wie gesagt, hatte ich noch die J70 und haben so ein bisschen betreutes Segeln gemacht Sohnemann mit Freund und dann auch später mit Freundin ist dann eben erstmalig von der Schlei, wo das Schiff ja liegt da in den Goldtoft, im Stall steht, aber in so einem alten Schweinestall als Winterlager. Und sind wir dann halt rüber Richtung Dänemark im Zweierpack. Insofern ist das schon eine schöne Startposition. Und aber genau solche Sachen muss ich mir jetzt einfach mal überlegen. Also auf der Termin steht jetzt noch nicht fest und den muss ich mir tatsächlich drumherum um die Regatta-Termine. Also ich war jetzt schon im Winter so ein bisschen. Manchmal, wenn es dann so dunkel und grau und jetzt war, was war denn vorgestern? Da fing es ja wieder an zu schneien. Ich denke mal, da ist er nicht endlich vorbei mit dem Mist und dann muss man sich immer zumindest gedanklich so ein bisschen auf die Saison schon mal vorbereiten. Bei mir hilft das dann immer, wie ich eben schon sagte, Messe, wenn die ansteht. Das war eben auch so ein Punkt, da macht man den Kalender, guckt, welche Termine wo sind. Und ich habe es jetzt auch, ich glaube, vorgestern habe ich immer rausgesucht Contender-Regatta-Kalender, die Highlights und ja eben auch noch ich wollte auch wieder ein bisschen Laser aktiv sein, also mit den in unserer Masters-Gruppe, wo ich letztes Jahr, ich glaube, auch nur eine Regatta gesegelt bin. Und und die Highlights sind tatsächlich, das war letztes Jahr schon klar, in Gardasee, Malcesine wird die Contender-WM sein, das wird so mein Highlight im Sommer.
Musst du dich dafür qualifizieren, oder wie ist das?
Nee, also bei den normalen Klassen, sag ich mal, die jetzt nicht olympisch sind, aber auch bei olympischen Klassen, das ist eigentlich das Schöne, bei allen anderen Sportart muss ja eigentlich irgendeine Quali machen oder haben, aber beim Segeln eigentlich nicht, gar nicht, ganz in ganz seltenen Ausnahmefällen.
Und, ich dachte, aber, weil ich meine, wie viel Leute kommen da hin? Du
kannst ja nicht. Ja, und das ist dann eher so ein Highlight wird tatsächlich, wenn das so ein cooles Event, sag ich mal, oder auch eine Location ist, wie jetzt Gardasee, ich bin ja jetzt auch neu in der Contender-Klasse und die meinen, dass da fast 200 Boote kommen können und das wäre natürlich. Also es wäre ein Hammerfeld, ne? Also da hätte ich schon Spaß dran. Aber das geht dann, ne? Also ich weiß nicht, wie die Contender das machen mit so einem großen Feld. Manchmal startet man ja auch dann in Gruppen heutzutage. Ich weiß, früher im Laser bin ich auch mit 240 Schiffen, weiß ich nicht, in Les Ombiers, da hatten wir Rennen dann mit einer Startlinie. Also das geht alles und ist dann einfach ein super Happening, je mehr Leute da irgendwie kommen. Das ist, ich glaube, dieses Jahr ist sogar im Februar oder so ist die Weltmeister oder jetzt gerade oder im Januar tatsächlich auch eine Contender-Weltmeisterschaft, allerdings in USA. USA gibt es keine Flotte, da gibt es auch, ich kenne jetzt keinen, der da hinfährt, auch aus Europa. Also musst du dann, da musst du wirklich dein Schiff in einen Container packen, darüber ist sehr mühsam, ist teuer. Und dann hast du kleine Felder, also das ist für mich unverständlich, und zumal die Klasse auch sagt, eigentlich gibt es in den USA auch nicht jetzt nennenswerte Felder. Normalerweise muss man das immer so ein bisschen tauschen, damit es auch eine WM ist. Und ich glaube, weißt du, in Australien kommen auch mal größere Felder zusammen, das ist auch dann ein schönes Happening, aber naja, obwohl es Florida ist, glaube ich, fährt da gar keiner richtig hin. Ich habe jedenfalls ganz wenig von gehört. Insofern, da werden viele eben zu dieser WM am Gardasee fahren. Und ja, und dann habe ich noch was irgendwie. Ich glaube, im Laser Master sind die Europameisterschaft in Hailing Island, also England drüben. Das ist, da würde ich mich auch drauf freuen, weil da ist ein bisschen Welle und Wind, da habe ich Lust zu. Die gibt's auch eine Weltmeisterschaft tatsächlich in Italien irgendwo, bei Neapel. Da ist aber immer, wenn ich dann denke, Laser, Leichtwind, Italien, Neapel, da bin ich gerade jetzt nicht so richtig heiß drauf, aber ja, mal sehen, es ist eine nette Truppe inzwischen geworden, und aber diese Highlights, die interessieren mich schon, und da drumherum versuche ich dann schon so ein bisschen meinen Urlaub aufzubauen, und dann sage ich mir mal meine Frau, ob sie Lust hat mitzukommen oder nicht, je nach Location, klar, und dann versuchen wir sowas schon mal zusammen zu machen, wie letztes Jahr am Comer See, das war wirklich ganz cool, da stehst du mit dem Bus und eigentlich sehr nah am Wasser und bist kurz. Es ist dann auch nicht so, dass du da von morgens 8 Uhr bis abends 8 Uhr irgendwie am Wasser bist, sondern es ist schon so ein bisschen Feeling drumherum. Also auch Social Life.
Mit also ein bisschen Klassenreise auch.
Genau, ist so ein bisschen Feeling, also mit den Leuten, also es geht dann immer mehr. Ich meine, je älter man irgendwie wird, desto wichtiger ist dieser Aspekt auch noch. Ich meine, gerade bei diesen Laser Masters, wir sind ja in verschiedenen Altersklassen irgendwie, dann hat man schon mal nicht so ganz das Messer zwischen den Zähnen. Andererseits
will man ja auch gewinnen.
Wollte ich gerade sagen, im Vergleich zu Olympia vielleicht, das ist schon nochmal was anderes gewesen. Und sei es jetzt Laser oder Contender, gibt's da schon einige, die, naja, die das sehr ernst nehmen. Ich würde sagen, ich gehöre dazu. Aber ich glaube, dass ich mich da auch entspannen kann. Aber ehrlich gesagt, wird mir das auch sonst keinen Spaß machen, wenn da nur hin und her, auch weiß ich nicht, ist doch, geh du mal vor, dann wird das keinen Spaß machen. Also es ist schon ein ernsthaftes, wichtiges Segel. Und beim Contender sind ja dann auch freie Altersklasse, und da fange ich jetzt schon an, irgendwie ein bisschen zu üben, weil was heißt üben?
Das wollte ich fragen. Du bist ja eigentlich so, na gut, ich meine, du hast ja eine Wettkampfhistorie, eine amtliche, ja, muss man sagen. Ja. Du bist ja durch und durch Segelwettkämpfer. So, ich kann mir jetzt vorstellen, das heißt auf die leichte Schulter, aber so, da Letzter willst du auch nicht werden, mit Sicherheit. Du würdest ja auch gerne ein bisschen weiter vorne mitfahren. So, die könnte man nicht bei der Vendée vergleichen mit, weiß ich nicht, Violet. Oh. Nee, Violet Orange.
jetzt wird es schwierig.
Jetzt wird schwierig. Nein, nee. Wir gehen jetzt auch aufs Alte. Wir sagen Jean Le Cam.
Le Roi. Das ist geschickt. Das ist geschickt, weil da kann man jetzt gar nicht sagen, oha.
Nee, ja, ne?
Der ist, finde ich, ich habe ja heute noch einen Artikel geschrieben, das ist irgendwie schon bemerkenswert. Ich habe bei denen so ein bisschen gelächelt, weißt du noch, als er da nach Afrika gesegelt ist, sind wir doch wieder bei der Vronie Globe, und er vorher eigentlich auch gesagt, oh, heutzutage braucht man keine Foils mehr, und dann segelte er da hinterher. Aber der hat schon,
das
der
ist schon krass, gut.
Ja. Der, ja, aber gut.
Das kannst du wahrscheinlich nachvollziehen. Also ich nehme mal an, du segelst auch gut, und nee, das, was ich eigentlich fragen wollte, trainierst du dann sehr dafür und nimmst das auch ernst? Und dann isst du auch irgendwie mehr, weiß ich nicht, mehr Körner, oder wie machst du das?
Naja, ich mache sowieso durchgehend körperliches Training, sei es viel Laufen, Fahrradfahren hin und her, Krafttraining, alles, was man so macht irgendwie. Und dann ist speziell, ich habe Videos, ich habe gesagt, irgendwann hole ich das mal raus. Also ich weiß mal, als ich letztes Jahr angefangen habe, da mit dem Contender und Trapezen, das ist ja dann doch alles ein bisschen anders, weil man da ja plötzlich dann rumtouren muss, und dann musst du diesen Pinnenausleger bei der Wende irgendwie hinten rumdrehen, also statt mit dem Gesicht nach vorne, mit dem Hinter nach vorne irgendwie durch die Wände gehen, ganz anderer Bewegungsablauf. Und da habe ich mir so eine Konstruktion auf der Terrasse heimlich, bevor meine Frau das gesehen hat.
Zum Treppenlift.
Ja, so ähnlich habe ich, sehr schön. Nee, ich habe mir da eine Trapezhose wirklich dran gebaut und irgendwie auf dem Tisch rumgeturnt, um diese Wände irgendwie zu simulieren, bevor
ja, zu Hause?
Ja, also auf der Terrasse, ja, tatsächlich, genau. Und das kann ich inzwischen, aber das war ja jetzt auch, die erste Saison war ja eigentlich wirklich gut und im Endeffekt, ja, hier sind jetzt so Sachen, ja, man muss sich irgendwie dieser so einarmige Klimmzüge so fast, muss man mal um die Wände wirklich jetzt nochmal zu optimieren, dann musst du dich so in dieses in den Trapez auf dem neuen Bug einhaken, dann springst du da irgendwie so raus und da gibt's Sachen, die einfach am naja, auch muskulär an der Kraft dann teilweise scheitern. Oder dieses, das nächste ist jetzt, man muss ja auch einen Container, da darfst du ja diese 11 Quadratmeter Segel, darfst du jedes Mal auf der Welle, auf dem Vorwindgang, wenn über 10 Knoten Wind ist, darfst du halt pumpen. Du darfst an der direkten Part direkt ziehen und Alter, das ist richtig krasse Arbeit. Und das wollte ich jetzt hier auch mal. Ich wollte mir irgendwie sowas, ich habe Frau schon erzählt von meinen Plänen, da muss ich irgendwann abbrechen, weil sie dann die Augen verdrehte. Irgendwas wollte ich mir hier in meinem Büro hier basteln, wo ich ja übrigens auch so ein paar Trapez, ich gucke gerade hier hoch, habe so ein paar Trapezgriffe an der Decke baumeln, wo ich mich hin und wieder mal hochziehe. Und da wollte ich so ein bisschen, weiß ich nicht, mit Gewicht, dass ich das diesen Schotzug simuliere, diesen Winkel. Das ist ganz komisch, weil du stehst da quasi, man kniet da so, wie man mir das vorstellen kann, so beim, gibt auch beim Kanu Kanadier auch. Also
die ja, so Knie stehen.
Genau, diese auf einer Seite knien, genau, ein Bein hoch und das andere auf dem Boden.
So fährt man Contender.
Auf zumindest vorm Wind, auf einem Bug, dass du, dann kannst du dich immer so ein bisschen nach Lee beugen, beugst das eine Knie und lässt dabei die Schot raus, hast die Schot quasi am direkten Part am Großbaum fest und wenn du dich dann explosivartig so nach Luf abstößt, dann ziehst du dann den ganzen Arm, dann ziehst du das Segel quasi rein mit dem ganzen Körper und dadurch hast du so diesen Pumpeffekt und wenn du das die ganze so einen ganzen Vorwindkurs bei jeder Welle irgendwie machst, was im Idealfall schnell wäre und dann daneben dann, wir haben ja irgendwie so einen Holländer, der ist da eingestiegen, 49er, Olympia, Mitsegler, der ist in Warnemünde da neben mir hergefahren oder auch Kieler Woche. Man will dann da mithalten, also der setzt dann die Latte schon ganz schön hoch, ist natürlich dann auch schnell, weil natürlich kriegst du, wenn du eine Welle erwischt, dann rast du da eben runter und wenn sie nicht erwischt, dann bleibst du halt hinterher, das sind so riesige Unterschiede und naja, da wird dann so ein Rennen auch entschieden auf diesen Vorwindkursen und da habe ich jetzt vor, mich ein bisschen körperlich natürlich anzupassen und nach der ersten Saison, ich war jetzt eigentlich ganz stolz, weil ich bin, glaube ich, jetzt Fünfter in der Rangliste nach dem ersten Ding.
So gesagt, was in der deutschen Rangliste, oder?
Ja, deutschen Rangliste, okay. Genau. Und das war ja jetzt, weiß ich nicht, bei der Deutschen war ich jetzt auch Fünfter, da waren ja am Warnemünde.
Wie viel gibt's da? 5.
Genau.
Nee, wie viel segeln denn in Deutschland Contender dann?
Also, ja, in so einer Rangliste sind, glaube ich, ich habe es jetzt nicht genau, aber ich glaube so 90, ist halt gut. Immer die mindestens 9 Wertungen in so einer Liste haben. Das heißt, eine Regatta, du kannst im Grunde mit 2 Regatten und insgesamt 9 Wettfahrten, die dann eingehen, also Kieler Woche, können dann eben, ich glaube, maximal 4, dieses Ranglistensystem. Jedenfalls kommst du mit 2. Die müssen dann mindestens, sind das 90 Segler oder 80, die dann mindestens diese 2 Ranglistenregatten gesegelt sind.
Und wie sind deine Chancen, dich dann da hochzuarbeiten? Also, sag mal, was ist realistisch? Die 1 oder was greifst du an? Oder die 3?
Ja, das sind ja alles
gute
Kumpels, dazu, ne? Genau, so gute Kumpels, die da vorne sind. Also Max, gegen die man da segelt, Max Billerbeck ist Weltmeister, ich weiß, Maisi, der ist deutscher Meister, der Eike, also gerade ja, in Deutschland.
Packste.
Nee, also das ist auch eher, ich sehe schon da eher so diese Dänen, die da rumfahren. Da ist so ein Däne, der ist Weltmeister letztes Jahr geworden, da war ich noch nicht dabei, aber den Typen, den habe ich so ein bisschen, ich will nicht sagen gefressen, aber ich finde.
Ist das der, mit dem du so geschimpft hast bei auf dem Silberkladersee?
Habe ich das schon erzählt? Nee, ja,
du hast
ja,
sogar
ja.
Ein Video gepostet oder
Silber. Das ist was anderes. Das war ja ein Italiener.
Ach ja, stimmt, das war ein Italiener.
Ja, das war auch eine saubere Protestverhandlung, fertig. Nein, aber da sind schon dann wie gesagt, du hast ja dann deine Typen in so einer Klasse, das ist wie so eine große Familie oder in einer Klasse, in einer, sag ich mal, einer Schulklasse. Den einen magst du halt, den anderen eher nicht. Und je nachdem, und das, manche haben ja dann auch auf dem Wasser, die so strahlen so ein, oder sind anders auf dem Wasser, sagen wir mal so, als vielleicht an Land, sind die total nett, aber auf dem Wasser einfach, ja, unangenehm. Und manchmal ist, merkt man das ja auch, wie man, sagen wir mal, gegen sich gegenüber einem Klassenneuling verhält oder so. Da muss man sich dann erstmal so seinen Platz erarbeiten und das geht dann manchmal danach dann alles ein bisschen einfacher, wenn man da vorne einfach ein paar Mal mitspielt. Also das fand ich jetzt bei dem einen, da habe ich so ein paar Sachen erlebt. Nicht nur mir gegenüber, auch anderen gegenüber, wo die dann, sag mal, was ist denn hier los? Also der, also rein schon von den Äußerungen auch. Ist auch egal, ich will nicht sagen, das ist
sprichst jetzt du Dänisch?
Mein Ziel. Nee.
Ich kann dir ein paar Sachen gerne beibringen.
Ja, genau. Auf dem Niveau.
Genau.
Nein, da ist auch der andere, zum Beispiel der Europameister, der Jesper, der ist total super, der ist jetzt am Silberplaner, hat er gewonnen, der hat die ganze Saison beherrscht, der war Kieler Woche, hat er gewonnen, ich glaube auch die Deutsche, also ein total lieber, super Typ und da muss man sich so langsam ranfummeln und ich habe da Respekt vor der Leistung, sind alle schon viel länger da drin, aber ich will schon hin und wieder versuchen, ihn ein bisschen zu ärgern und da hängt aber viel auch dran, jetzt überlege ich, weiß ich, ich muss mit dem Mast gucken, was sind da ganz dünne Kohlefaser-Rigs, die da gesegelt werden. Ich habe das Gefühl, mit meinem komme ich da noch nicht so richtig auf den Speed. Das habe ich gesehen, so ein neuer kostet irgendwie 3.900 €. Da muss man jetzt schon mal gucken. Da muss man wirklich in der Trainingsgruppe dann so ein bisschen überlegen, wann segelt man miteinander, macht dieses Speed anpassen. Also alles das, wo es beim Segeln auf jeder Ebene darum geht, dass du dann einfach Leute hast, mit denen man es, die auch an ihre Leistung verbessern. Und wenn du dann 3-4 Leute hast, und in Kiel haben wir da wirklich sehr gute Segler, mit denen es Spaß macht, einfach zu segeln. Und da haben wir uns ein bisschen was vorgenommen dieses Jahr, also in der Gruppe quasi besser zu werden, weil da sind jetzt viele Engländer sind sehr gut, Holländer sind sehr gut dazu gekommen. Jetzt für die Euro und die WM da am Gardasee kommt, die Italiener total gut. Also das ist eher, man guckt, wie wir Deutschen quasi gegen die Gegner da abschneiden und da, ja, das versuchen wir so ein bisschen was zu machen. Daneben ist dann diese Lasersegeln und das geht ja eher um Beinkraft. Das muss man dann auch mehr durch Segeln auf dem Wasser und ausreiten, dann wirklich üben. Und da habe ich auch eine kleine Gruppe da in Kiel. Also ich habe mir vorgenommen, deutlich mehr Zeit in Schicksee zu verbringen und da einfach mehr auf dem Wasser zu sein und einfach ein bisschen besser zu werden nochmal. Und ja.
Musst du den Contender auch nochmal refitten? Ist er fit oder musst du was machen?
Ja, so ein paar Sachen wären schon ganz gut, aber das Refit bezieht sich eigentlich eher so drauf, was ich gerade sagte, tatsächlich Rick. Muss ich ein paar Sachen ausprobieren. Also nicht, dass der technisch jetzt, dass die Klemme nicht mehr, da ist gar nicht so viel dran. Gott sei Dank eigentlich, weil das ist jetzt auch nicht meine Lieblingsaufgabe.
Aber Rumpfenster hast du nicht, ne?
Rumpffenster?
Rumpfenster, also Fenster hast du nicht auf dem Contender, ne? Weil ich habe Helge eine Frage gestellt.
Ja.
Okay. Zu Rumpfenster. Das machen wir jetzt und dann kommen wir wieder.
Der Tipp des Monats. So, eine kurze Rubrik zwischendurch und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel. Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht.
Hi Stefan, hier ist Helge. Ja, da ist immer wieder eine tolle Frage. Das Problem, dass ein Fenster mal wieder undicht ist, das gibt es ja öfter. Außer es ist natürlich super eingebaut worden und alles ist richtig gemacht worden. Aber selbst bei uns an Bord ist das schon mal vorgekommen. Wir arbeiten ja gerne mit Saba-Dichtmassen oder Dichtklebern, Saba-Tech. Heißt das Material und das 760 ist dann für die Fensterverklebungen, also so Plexiglas oder auch Polycarbonat, wobei man immer aufpassen muss, ob das eine beschichtete Platte ist oder nicht. Also die reinen Materialien gehen wunderbar. So, was passiert, wenn das mal eben durchregnet, durchtropft? Und wenn es Regen ist, ist es ja noch nicht so schlimm. Wenn es richtig dann Salzwasser ist, ist es ärgerlicher. Also wir haben eine ganz tolle Sache, die ich immer mit an Bord habe. Das heißt 3M Hochleistungsdichtband. Und das ist ein Tape, das man sehr flexibel über solche Sachen kleben kann. Und das ist wirklich ein ganz tolles Mittel. Es muss allerdings ein trockener Untergrund sein, dann kann man das super dafür verwenden. Wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, dann kann man tatsächlich außen drumherum eine Wulst machen oder eine Hohlkehle ziehen, wenn es denn überhaupt eine Wulst oder wenn es denn überhaupt so eine Kante da gibt, dann macht es Sinn. Ansonsten, klar, meistens ist das erste Ding dann ein Zeichen, dass es irgendwo strukturell vielleicht nicht mehr geht und dann sollte man sich da, man sollte sich bemühen, dass man das irgendwie komplett wieder neu einsetzt, damit es auch zuverlässig ist. Ja, viel mehr kann man dazu gar nicht sagen. Es sind immer die Dinge, wo man erst so ein kleines Löchlein hat, das sucht man dann erst und hinterher findet man es auch. Und nur außen eine Wulst drüber machen ist ja meistens nur ein bisschen Notlösung. Reicht vielleicht noch für den Turn, aber dann muss man sicherlich das mal neu machen. Ja, mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Ansonsten, schönes neues Jahr noch und mal gucken, wo uns die Saison so hinführt. Ne? Bis dann, tschö.
Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbauthemen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383 300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und die Werbung ist nun zu Ende.
So, danke Helge. Helge sehen wir nächste Woche.
Hat der jetzt über Rumpfenster kann ich noch... Da bin ich schon wieder bei der Variante. Ich habe mal welche mit Sikaflex eingeklebt, weil es nämlich total undicht war. Und das sah so scheiße aus nachher. Alles verschmiert. Ich habe jetzt noch meinen Jeans und irgendwie alles draufgeklebt. Ich habe gedacht, das kann man bestimmt besser machen. Aber da würde ich vielleicht auch mal einfach mal Helge fragen.
Ja, du kannst dir jetzt den Tipp anhören. Du musst den Podcast hören. Den schneide ich nachher rein noch.
Sehr gut.
Helge hat echt einen guten Tipp dafür, also für undichte Rumpfenster, muss man sagen. Das fand ich, kannte ich auch nicht, dieses Produkt.
Ja, cool.
Weil diese ganzen Klebemassen, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ne? Das ist das furchtbarste Zeug der Welt. Das ist, weiß ich noch, da habe ich dieses Jahr, ich habe noch was vor, weil das, mir fällt jetzt, das ist nämlich immer so, ich muss eigentlich nur einen Mast machen, jetzt fällt mir an, ach Mist. Ich habe ja so ein neues Deck vor 2 Jahren.
Ja.
So.
Teak-Deck.
Nee, das ist so ein HM-Deck, nennt sich das. Mhm. Das ist nicht PVC, sondern PU. Und das sieht halt wirklich aus wie Teak. Also, als sie das Boot ins Wasser
gelassen hat. Ach so, diese Teak-Ersatz.
Schlag dann so eine Brücke. Du hast jeden Tag 20 Daumen von der Brücke gekriegt. Das ist wirklich das ist so ein Teak-Ersatz. Ja, das ist einfach auf das Stahl draufgeklebt. Ist auch so mit diesen ganzen. Wie nennt sich das, diese ganzen Fugen und die Nierung und so, alles angepasst aus Boot. Das Schablon ist echt super. Und da habe ich dann, das Boot war halt lange in der DDR, ist auch da gebaut worden, ist halt sehr schön. Aber die Cockpitböden waren mit diese Cockpitbretter, also im Cockpit diese Einlegebretter, 4 Stück, die waren mit Linoleum beklebt und das sah total hässlich aus. Und da habe ich gedacht, da kann ich doch auch so ein PU drauf machen. Naja, habe ich auch selber gemacht. Sah auch super aus. Ich habe den Cockpitboden aus Teak, praktisch Teak-Optik. Also wirklich täuschend echt. Das sieht übrigens auch
so, so wie Boris, oder? Nee, Boris hat es ja an Wenn.
Boris hat DC-Fix an Wenn, genau.
DC-Fix, genau.
Nee, das Gute an diesem PU ist, ich mag ja diese PVC, ich mag so, also Teak ist eh durch. Das, wenn du siehst, was da ein Kubikmeter kostet, ja. Das kostet, da kriegst du ein Schiff für. also das wird sich auf diese...
Ist auch politisch ein bisschen schwierig, oder?
Ja, es gibt halt, also zertifiziert ist es halt richtig teuer. Und ja, das andere, was nicht teuer ist, ist halt, das kommt halt irgendwo her, wo man nicht weiß, wo es herkommt. Ja. Aber auch selbst die großen Serienwerften. Ich weiß, HM, wo meins her ist, die machen für, glaube ich, auch für Norto Swan, ja, Swan, die machen jetzt die Decks von denen, weil die so gut sind und weil das so gut aussieht. Ich finde, was mich immer gestört hat, ich fand das schon vorher nicht gut, also so einen Ersatz zu haben für Holz, was mich immer gestört hat, ist, dass diese Decks aus PVC, da gibt es ja ganz viele, auch so die Bekannten, das alles PVC, die sehen super aus, außer es ist nass. Dann sieht es immer so ein bisschen PVC-ig billiger aus. Mhm. Und auf Booten ist es ja erfahrungsgemäß, also erkenne ich, das ist hoffe ich mal nass. Deshalb fand ich das nicht so schön. Und dieses HM habe ich damals, dieses PU habe ich damals mir ein Muster anfertigen lassen, also in der Farbe auch, mir das zuschicken lassen, so ein kleines Stück. Das erste, was ich gemacht habe, ist ein Waschbecken und das nass gemacht. Habe gesagt, dufte, das sieht genau aus, das verändert sich nicht, das ist echt. Mhm. Jedenfalls habe ich diese Cockpit, die sind aus Holz, das sind so Leisten, das waren eigentlich so Holzbretter mit so Leisten von unten, das waren die original Cockpitböden. Da habe ich das draufgeklebt mit aus so einer Klebemasse, sah super aus und dann komme ich jetzt im Frühjahr, gehe ich ins Boot und denke, gehen das erste Mal wieder ins Boot rein und denke, was ist das denn? Die waren komplett rund. Das sind wirklich wie halbe Rohre durchgeschnitten, diese Bretter. Mhm. Und unten die Nägel und Verschraubung sind aus den Leisten rausgerissen. Ich wusste ja nicht, was ist das denn? Woher kommt das denn? Ja, wenn du dann mit Leuten sprichst, die sich mit ausgehen, die sagen ja, du musst immer oben, wenn du auf so Leistendings, wenn du was da oben beschichtest, musst du unten auch beschichten, weil bei der Kälte hat sie das PU zusammengezogen und hat das Holz mitgenommen.
Ach so.
Und das fiel mir jetzt heute noch ein, denke so, ach scheiße, das musst du auch noch machen. Aber gut, da gehe ich mit dem Heißluftföhn dran und mache dann irgendwie eine Aluplatte drunter oder sowas.
Alles vor der Messe noch?
Alles noch vor der Messe, ja. Aber ich wollte ja mit dem Boot zur Messe fahren. Nein, natürlich danach, so was nicht im März. Ich werde jetzt nicht im März, früher habe ich immer 20.3. Frühlingsanfang immer das Boot reingelassen und schon segeln gegangen. Das werde ich jetzt nicht machen mit Kind. Und da habe ich im Moment auch gar keine Zeit zu, auch wenn jetzt Schleswig nah ist, aber vor Ende April werde ich das Boot nicht einwassern. Es ist eh so, ich kenne das früher, das so richtig cool, die Idee war das nicht. Dann hast du ein paar Mal drauf gepennt, dann war es dir zu kalt, dann bist du mal kurz segeln gegangen, dann wieder nicht. Und dann, ich bin ja immer dann lange, monatelang unterwegs gewesen. Dann bist du irgendwie Mitte Mai, gehst du aufs Boot und legst ab für 4 Monate und denkst so, die Karre sieht schon aus, als ob die ein Jahr im Wasser war. Weißt du, ich hätte sie auch eine Woche vorher reinpacken können. Also das ist so ganz früh, im Frühjahr, das mache ich auch nicht mehr. Und auch mit dem Bötchen nicht. Das ist, muss ja auch gucken, dass es lenzt ja nicht selber. Und da musst du immer, wenn jetzt ganz viel Wind ist und ganz viel Regen, dann musst du auch hin und gucken, ob da nicht Wasser in der Bild steht und das Boot zur Not absäuft und sowas. Also ich hatte kein Selbst, das läuft ja voll. Also wenn da Wasser reinläuft, läuft es voll. Ich hatte zwar ein Cockpitzelt, aber das ist halt auch nur so semi-dicht bei Wind.
Und auf der Messe kaufst du noch was? Irgendwie Ausrüstung? Oder irgendwie? Ich glaube, ich habe schon so ein bisschen mal geguckt. Schwimmweste oder wollte ich noch mal irgendwie gucken? Also eine
Rettungsweste, weißt du jetzt?
Cooleres Zeug.
Zu wem gehst du da?
Ja, genau. Wollte ich gucken. Zu Seko mal natürlich.
Mache ich jetzt. Also,
ja.
Werbung. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sekomar für die Unterstützung dieses Podcasts. Die Rettungswesten von Sekomar kennt ihr ja sicherlich alle. Ich war selbst mal in der Produktion zu Besuch und wenn man das gesehen hat, weiß man, warum die Produkte von Sekomar einen so guten Ruf haben und über einen solch hohen Qualitätsstandard verfügen. Allein zu sehen, welche Maschinen dort in der Produktion stehen, um die Westen herzustellen, zu warten, zu testen oder um zum Beispiel CO2-Patronen zu wiegen und zu kontrollieren, ist beeindruckend. Übrigens, denkt an die regelmäßige Wartung eurer Rettungswesten. Auf der Website von Sekomar, www.sekomar.com, könnt ihr nachsehen, wo es Wartungsstationen und Partner gibt. Außerdem findet ihr dort genau die Weste, die zu euch passt. Also, danke an Sekomar, besucht mal die Website, wir verlinken das hier auch nochmal in den Shownotes. Weiter geht's und Werbung Ende.
Ja, es ging jetzt schnell hintereinander. Unsere beiden Partner, nochmal vielen Dank auch im neuen Jahr an die beiden, dass die da so toll mitmachen. Das ist echt super.
Genau. Da kann man ja eigentlich auf der, also Messe, ich glaube, viele nutzen das ja noch, schon mal nochmal so zum einen. Ja. Ich muss tatsächlich immer klassisch, genau, das fällt mir gerade auch nochmal, was ich immer auf der Messe zu erledigen habe, ganz oben steht immer Geschenk für die Frau, weil die immer genau nach der Messe Geburtstag hat und dann meistens renne ich dann immer relativ spät irgendwie los und versuche immer, irgendwelche maritim angehauchten Inspirationen oder ich versuche mich da auf der Messe inspirieren zu lassen. Klappt manchmal, nicht immer, aber wir können ja mal zusammen drüber gehen, dann kannst du mir deine Ideen.
Ich hätte was für deine Frau. Worüber die sich freuen würde. Ein Boot.
Ja. Ja.
Auch mal schönes eben. Boot. So. Solaris ist, glaube ich, wieder da.
Ja, ich glaube, da will sie, das wäre auch scheiße, weil da wird sie, glaube ich, mitreden wollen.
Aber du machst jetzt nicht so hier ein neues Fernglas für dich, ne? Fürs Boot
oder nee, sowas. Nee. Vielleicht ein Anker oder sowas.
Ja, das, was du eigentlich brauchst, genau.
Nein, was weiß ich, irgendwelche wunderschönen Klamotten oder Geschmeide oder was man halt so macht, um sich.
Es gibt ja immer, leider gibt, muss man sagen, auf den Bootsmessen gibt es ja immer mehr andere Produkte auch, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, in der Zubehörhalle findest du auch tolle Geschenkideen.
Ja, deshalb.
Vielleicht ein Kamin oder sowas.
Aber ich war schon mal recht erfolgreich, also wenn es dann hart auf hart kommt. Aber naja, manchmal finde ich das ja ganz nett, so ein bisschen zu stöbern tatsächlich. Da also kann man ja auch so
nutzen. Also ich abgesehen weiß,
davon, dass man viele Freunde oder Bekannte oder beziehungsweise auch Meetings hat. Das ist ja schon, Messe ist immer ganz cool.
Ja, ist immer toll. Also ich habe Plan, also mit Helge muss ich Sachen besprechen, die ich brauche fürs Boot. Mm. Wie immer, bei dem hänge ich immer rum am Stand und ist auch gut, da kann man immer gucken, was sie so haben. Die beraten auch immer, das ist echt super, muss man sagen. Und Rettungsweste gehst du natürlich zu sehen. Guck mal, die haben auch alle Modelle da, dann kannst du die auch Probe tragen. Natürlich auch super.
Nee, wie sieht es denn mit Regattawesten aus? Sind das,
ja, geh hin, die haben alles. Ja, ja.
Alles, ne?
Die haben alles, komm, ja. Diese Feststoffwesten meinst du, diese.
So mit zum Kragen. Ich segel gerne mit diese orangen Schwimmwesten, wo dieser Kragen immer so nach oben klappt.
Ja, ja, genau. Diese.
Wenn der Wind von hinten kommt, das
nein, die
das
haben sogar gut. Welche für Trapezsegeln. Also ich habe, du kannst mal auf den YouTube-Kanal von Sekoma, jetzt mal richtig Sekoma-Werbung, du kannst mal auf den YouTube-Kanal von Sekoma gehen. Die Produktvideos habe ich gemacht. Und da sind auch hier ja so zwei Nachwuchsleute mit einem Cut gesegelt und so. Die haben natürlich für alles was.
Also ja, klar, guck ich mal.
Ja, musst du mal gucken. Kannst du dir aber da auch anpassen lassen und sowas. Nee, ich wollte ja nicht gar nicht drauf. Ich brauche ein Funkgerät, werde ich mir kaufen. Weil ich bin ja gerade dabei, den Funkschein zu machen. Da werde ich mal gucken. Ich weiß gar nicht. Dafür ist natürlich so eine Messe gut. Ich habe zwar jetzt mal recherchiert, aber klar, es gibt das Internet und ich glaube, ich bin auch nicht so ein Anfänger damit, aber manche Sachen sind einfach wahnsinnig schwer herauszufinden. Immer dann, wenn irgendwelche Shopping-Vorschläge aufpoppen, weil dann kriegst du immer alles andere auch vorgeschlagen, nicht das, was du suchst. Ja. Und ich möchte nämlich eine Handfunke haben mit AIS. Und ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Also Empfänger, glaube ich, gibt es da drin. Die Königsdisziplin wäre mit Sender sogar. Aber ich glaube, das geht gar nicht, weil das muss dann, glaube ich, bootsbezogen sein. Egal, ich hätte gern jedenfalls was mit AIS. So aus Bock und, weiß ich nicht, wenn man dann mal, ich bin ja auch mal in den Nebel gekommen, ist schon ganz schön, sowas zu sehen. Also zumindest, wenn die Schnellfähre kommt, dann ist die vom Weiten schon.
Das ist nicht
so schlecht. Ja. So, das ist das, was ich brauche. Und in der Tat wirklich ein Fernglas brauche ich, ein neues. Das ist mein altes, ist irgendwie, da ist ja irgendwie so ein Gas drin oder sowas, ne? Ich kenne mich damit gar nicht so aus.
Ferngas, ne?
Nee, irgendwie ist da so ein Zeug, das ist nicht beschlagen, aber das beschlägt immer. Und jetzt habe ich gesagt, komm, jetzt holst du jetzt ein ordentliches Fernglas, weil das macht ja auch Sinn auf dem Boot. Also auf der Havel, sage ich, ging das noch, aber auf der Ostsee, wenn du da mal irgendwie oder auch der Schlei, wenn du was gucken willst. Also ich werde es nicht oft brauchen, vermutlich, aber ist schon ein schönes zu haben. Ja, weil also so Navigation auf der Schlei ist dann relativ einfach. Ja. Und ansonsten latsche ich da auch rum und dann, weißt du, dann fährt man immer wieder zurück und denkt so, wie kriege ich denn das Zeug wieder nach Hause?
Ja, genau.
Ja, es ist aber auch, ich bin da auch oft gewesen und habe da nichts gekauft. Aber es ist trotzdem, also die Brot ist immer so ein Muss, finde ich.
Ja.
Dann sehen wir uns da.
Mhm.
Und wir werden dann in 2 Wochen mal drüber sprechen, was wir alles gekauft haben.
Und auch gesehen haben, ne? Also
in 2 Wochen ist der Geburtstag deiner Frau schon vorbei, ne?
Ja, ne? Stimmt.
Weißt du das Datum oder soll ich es dir nochmal sagen?
Ja, aber ich will ich jetzt ihn hier nicht öffentlich machen.
Okay. Nee, dann kannst du ja dann drüber sprechen, was du gekauft hast.
Das mache ich.
Ne, wenn das davor wäre, wäre ja blöd, weil sie hört ja wahrscheinlich immer den Podcast.
Ja, natürlich. Jeden Einzelnen, nee, ich glaube, hat sie noch nicht gehört. Also, deshalb rede ich hier auch so frei, weißt du?
Ich bin gespannt, was dieses Jahr alles auf uns zukommt. Ach so, wir haben noch, dann ist eigentlich hier, ich bin ja der Rasenreporter vor Ort, Ocean Race, ne? Ist ja Europe, ist ja in Kiel, ne?
Stimmt, genau.
Da machen wir auch groß was, ne?
Das, ja, natürlich.
Und wann ist das? Weißt du das?
In Sassnitz, oh, ja, irgendwie, oder kann das sein, schon Juni oder so? Ja, ich glaube schon. Ne? Aber Juni ist ja auch Kieler Woche. Ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, aber klar, die müssen ja. Die dürfen nicht so viel Zeit verstreichen lassen, weil die erstmal von der Vendée zurück, da müssen ja die Wunden geleckt werden, weil viele nehmen da ja auch dran teil. Ich glaube, Boris hat schon der fährt noch mit dem Schiff, ne? Aber eigentlich hat er schon das nächste beauftragt. Ja, da werden einige natürlich dabei sein und das wird für Kiel. Also ich freue mich drauf. Erst dachte ich auch, oha, da waren dann erst 2 gemeldet, 3 gemeldet. Ich glaube, inzwischen ist auch ein gutes Feld.
Und es wird das größte so dieses Jahr, wenn wir schon bei einer Vorausschau sind, das wird das größte so im Segeln dieses Jahr 2025 vermutlich so sein. So, aber oder was einer am meisten packt, ne, denke ich.
Zumindest für uns hier in Deutschland würde ich jetzt auch so sagen. Wie gesagt, SailGP in Sassnitz auf Rügen, das ist auch eine große Nummer, ne? Und das ZDF ist ja nun eingestiegen, das werden wir auch dieses Jahr sehr eng begleiten, finde ich sehr spannend. Und dann mit dem ersten Heimspiel dann da vor Ort. Also ich habe da immer noch das Gefühl, SailGP, der ist noch gar nicht richtig angekommen hier oder was da zusammenpasst alles. Übrigens, gerade SailGP fällt mir gerade ein, Russell Coutts hat den doch irgendwie erfunden. Aktuell wird sein Sohnemann, der gerade wird ja die WM der Motten in Neuseeland gesegelt, bei seinem Heimatverein da, und der scheint das irgendwie gerade zu gewinnen. Ich wusste gar nicht, dass der schon so. Ja, ich glaube, als 19-Jähriger macht er die ganzen Profis da irgendwie nass. Also manchmal haben die Gene vielleicht auch was zu sagen.
Das hat man oft beim Fußball. Da hörst du einen Namen und denkst so, woher kenne ich den Namen? Und dann irgendwo, der Vater hat schon bei, ach, das stimmt. Irgendwie, das gibt es irgendwie oft, dass so das
irre, ne?
Kinder dann, manchmal auch nicht, aber so, wer weiß. Das wer weiß, was. Schlecht. Dann wird meiner kein guter Segler.
Doch. Doch gerade, du hast das jetzt eben schon eingeimpft, und wenn der schon, sag ich mal, mit Playmobil-Kiste auf der Schlei rumfährt.
Der ist hier, sind immer an der Kiellinie, meine Frau arbeitet da direkt an der Kiellinie. Da, wenn wir sie abholen, dann gehen wir da manchmal schlendern, da ist ja dieses Kids Sail Camp, das ist total geil, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Sail 24.
Mm-hmm. Ist das Sail 24? Nee, dieses
Camp 24.
Camp 24, ja.
Genau.
Und die brezeln ja immer mit ihren Trainingsgruppen, mit den Optis über die Förde.
Das ist cool.
Übrigens auch kurz vorher schreit dann der Trainer was, dann müssen sie kurz mal Platz machen, weil dann die Norwegen-Fähre da durchfährt, ne, die Kölner Fantasy oder sowas.
Ja, da sind wir ja auch immer Bundesliga gesegelt und da musst du über eine halbe Stunde Pause machen.
Das ist echt krass.
Ja, genau. Mhm.
Und das findet das super und hat auch schon gesagt, Papa, ich will da auch mitfahren. Und das ist super cool, weil der hatte immer nicht so, ja, willst du mal Schwimmkurs machen, da habe ich keinen Bock. Ich gesagt, du, kannst du machen, also darf er eh erst mit 6, das weiß er nicht, aber dann musst du schwimmen können. Also bevor du nicht schwimmen kannst, kannst du nicht segeln. Und dann hat er gesagt, ich will jetzt einen Schwimmkurs machen. Also der hat Bock.
Siehst
du? Also der ist heiß.
Ja, da läuft was.
Der kriegt dich noch beim Contender.
Ich habe ein gutes Gefühl.
Ja, ja. Genau. Vendée 20, weiß nicht, 54.
Ja, genau.
Fährt er mit der alten Möhre von Joan Le Cam, die ich bei ich irgendwo da von Settler check, die Artikel.
Ja, die Küsse. Das geht.
Sehr schön. Wir sprechen uns wieder irgendwann diese Woche nochmal mit Miku natürlich zur Vendée. Also von Team Alizi habe ich immer noch keine Antwort gekriegt. Ich schicke jetzt auch Ende der Woche die dritte Mail hin und frage, ob ich wenigstens eine Absage kriege, oder? Also
Komm, ja, also, die sind.
Beantworten kann man dieses Mal.
Ja, das finde ich auch. Es ist der Punkt. Aber ich gucke gerade 19 Uhr, Tracker Boris, der ist da ganz schön beschäftigt. Ich hatte immer gehofft, dass es noch richtig spannend wird. Gerade hat er wieder ein bisschen, das sieht ein bisschen schwierig aus, hat wieder gewendet vom Norden da. Aber egal, das wird spannend, bleibt spannend, das Finale noch. Ich hoffe mal, dass das da nochmal ganz eng eben sich alles irgendwie, gerade um den vierten Platz da zusammenbastelt. Also da werden wir dann die Tage drüber sprechen.
Wir bleiben dran. Carsten, mach's gut.
Jo, tschüss.
Bis die Tage. Ciao, ciao.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.